Ja, Björn, vielen Dank für den Einstieg. Mir fehlte eine Idee so für den Einstieg heute. Aber das mit dem Auto, das ist sehr schön. Auch wenn Björn das eingeschränkt hat auf das Männliche. Ich glaube, Frauen können damit auch was anfangen. Als ich heute Morgen ins Auto eingestiegen bin, habe ich nicht das Auto gefragt: Liebes Auto, wo willst du hin? Es war für mich ganz klar, ich bestimme, ich fahre, das Auto ist lediglich da zum Fahren. Ich bin froh, dass mein Auto nicht so eingebildet ist, wie ich es ab und zu bin. Mein Schöpfer hat mich geschaffen, mein Retter hat mich errettet und ich bilde mir ab und zu ein, meinen Weg zu gehen und der Retter soll schon irgendwie hinterherkommen. Heute möchte ich mit euch zusammen über unsere komische menschliche Eigenart nachdenken, zu glauben, dass wir selber unsere Werte bestimmen können oder beziehungsweise wir bestimmen die gar nicht. Wir übernehmen die vom CDF und RTL und wie diese alle Vereine heißen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, wisst ihr, dieses Ding hat man ja immer griffbereit. Mal gucken. Mal gucken, mal schnell ein bisschen gucken. Wenn es länger dauert, nimmt man das. Wenn es ganz lange dauert, dann hat man ein Riesending im Wohnzimmer und, Geschwister, wann schauen wir da rein? Wann lassen wir uns davon prägen? Wann spricht das Wort zu uns? Ich möchte heute mit euch über den reichen Mann und armen Lazarus, oder sollte ich vielleicht anders formulieren, über den armen Mann und reichen Lazarus sprechen. Lukas Kapitel 16, Abvers 19. Wenn ihr die Bibel mithabt, lasst uns miteinander lesen. Es ist ein etwas längerer Abschnitt. Die Luther-Übersetzung überschreibt den Abschnitt folgendes: vom reichen Mann und armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür und war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch herüber will, dahin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstände. Ich möchte heute auf folgende Fragen versuchen zu antworten. Erstmal, was war der Anlass für die Geschichte, die Jesus erzählt hat? Und dann darauf zu schauen, ob es jetzt wirklich ein Gleichnis ist, wie es in der Lutherbibel in der Überschrift heißt, oder doch eine wahre Geschichte. Die Frage ist es, Sünde reich zu sein? Ist Armut die Eintrittskarte in den Himmel? Wie hieß wohl der reiche Mann? Ist eine prunkvolle Beerdigung aussagekräftig? Ist die Hölle und Abrahams Schoß die Endstation? ist die Geschichte ein Beleg dafür, dass wir uns im Himmel wiedersehen, wiedererkennen und die Gemeinschaft miteinander genießen werden. Das Wesen des reichen Mannes bleibt das gleiche. Und wie groß ist die Flucht, die Kluft zwischen den beiden Bereichen? Und dann hat der reiche Mann noch einen Punkt in seiner Wunschliste und zum Schluss sagt er: Nein, Vater Abraham. Was war der Anlass für diese Geschichte? Im Lukas-Evangelium lesen wir das Gleichnis von dem Verwalter. Einem Gutsherrn wird zugetragen, sein Verwalter verschleudert sein Besitz. Er lässt den Verwalter kommen, stellt ihn zur Rede. Ihr kennt diese Geschichte, das Ende desgleichen, der Verwalter wird gekündigt und er sagt, ich kann nicht graben, will auch nicht betteln. Und die Reaktion darauf lesen wir Lukas 16, Verse 14 und 15. Das alles hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid, die euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Und das ist ein Punkt, der mir schwer ist zu begreifen. Wir werden von der Welt, von unserer Umwelt, von den Menschen, mit denen wir zusammenleben, geprägt. Und hier ist ein Grundsatz, den Jesus kundtut und er sagt, was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Die Pharisäer schienen es genau verstanden zu haben, dass er von ihnen sprach. Und es ist ja schließlich Konsens in der Gesellschaft, sowohl damals als auch heute. Ein reicher Mensch ist ein guter Mensch. Der hat es geschafft und dass ein armer Mensch schließlich arm ist, das wird wohl seine Gründe haben. Wer weiß, weshalb er arm ist. Und für die Pharisäer und Schriftgelehrten schien diese ganze Situation so komisch zu sein, dass Jesus den Reichtum der Reichen hinterfragt, dass sie nicht mal diskutiert haben. Sie haben ihn nicht mal zu einem Gespräch herausgefordert, die haben einfach gespottet. Die haben gesagt, gibt's doch nicht, so eingeschränkt zu sein. Und Jesus sagt, ihr seid, die euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Warum gelingt dieses Rechtfertigen vor den Menschen? Wahrscheinlich, weil die Menschen, die uns umgeben, genauso denken. Es ist genau so, dass die Menschen denken, ja, reicher Mann, guter Mann, armer Mann, selbst schuld. Ganz gleich, was die Menschen für richtig halten, ganz gleich, was die Gesellschaft für legitim hält, Gott kennt eure Herzen. Das galt vor 2000 Jahren, als Jesus das gesagt hat, das gilt auch heute. Gott kennt unsere Herzen durch und durch. Und dann sagt Jesus weiter, was hoch bei den Menschen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Immer? Ja, immer. Es sei denn, dass das Denken, Wünschen, Trachten, Handeln des Menschen durch die Wiedergeburt verändert ist. Wenn es ein gottloser Mensch ist, so ist das Trachten des Menschen Greuel vor Gott. Das heutige Gleichnis oder die Geschichte unterstreicht es noch einmal, wie grundsätzlich unterschiedlich das göttliche Denken von dem menschlichen ist. Gott denkt und handelt nun mal ganz anders, als wir es gewohnt sind. Übrigens, ist das ein Gleichnis oder ist das eine Geschichte? Die Bibel verrät es nicht eindeutig. In der Reihe der Gleichnisse lesen wir immer, dass das Himmelreich ist gleich und dann geht ein Gleichnis. Oder hört ein Gleichnis. Und so ähnlich läutet Jesus jedes Mal ein Gleichnis ein. Unsere Geschichte beginnt, es war aber ein reicher Mann. Es kann durchaus sein, dass Jesus an dieser Stelle ein Gleichnis erzählt, um es den Menschen deutlich zu machen, wie viel wichtiger es ist, die göttliche Sichtweise zu sehen, zu erkennen und im Leben einzusetzen, als das, was Konsens in der Gesellschaft ist, was die Gesellschaft uns als Denken aufzwingen will. Oder vielleicht erzählt Jesus eine wahre Geschichte mit wahren Persönlichkeiten, mit Namen, mit Schicksalen, mit Lebensanfang, Lebensende und Fortgang der Existenz. Jesus erzählt uns eine Geschichte und macht so ein kleines Stückchen die Gardine auf, damit wir in die Zukunft sehen können. Und vielleicht fehlt uns so ein bisschen die Schärfe, vielleicht würden wir gerne ein bisschen mehr Einzelheiten wissen, aber darum geht es nicht. Es geht darum zu zeigen, hier ist ein Mensch, der in der Gesellschaft angesehen, hoch angesehen ist, der praktisch im Mittelpunkt des ganzen Universums steht und einer, der verachtet ist. Und bei Gott haben die ganz unterschiedliche Werte. Ist es eine Sünde, reich zu sein? Ist der reiche Mann wegen seines Reichtums in die Hölle gekommen? Es wäre bestimmt interessant zu untersuchen, ab welchem Einkommen man in der Gesellschaft reich ist. Aber wir wollen ja nicht in der Soziologie stecken bleiben, sondern zu unserem Gleichnis zurückkommen. Bei den alten Israeliten galt es, wer reich ist, der ist von Gott gesegnet. Und es gab auch ganz klare Belege in der mosaischen Gesetzgebung. Gott hat gesagt, wenn du die Worte dieses Gesetzes halten wirst, werde ich dich segnen auf deinem Acker, deine Viehherden, dein Weinberg und so weiter und so weiter. Wer das Wort des Gesetzes hält, wird gesegnet. Wer es aber nicht hält, der wird den Fluch Gottes ernten. Doch das mosaische Gesetz sagte nicht nur, dass Gott Segen geben wird. Das mosaische Gesetz gab auch gewisse Richtlinien vor. Und unter anderem, dass ein Israelit sein Feld nicht bis zum Ende abernten sollte. Er sollte etwas stehen lassen, damit der Fremdling und die Witwe kommen konnten und für ihren Bedarf für sich etwas nehmen. Und von den Pharisäern der Zeit Jesu sagt Jesus, sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Dass Gott die Herzen ansieht oder die Herzen sieht und kennt, haben die Pharisäer Jesu Zeit völlig ausgeblendet. Also der reiche Mann, er kleidet sich in Purpur, den Stoff der Könige. Sein Untergewand ist aus feinen Leinen gewebt. Er lebt in Luxus, jeden Tag Party. Da gibt es doch etwas, was die Partylaune trübt. Dieser Lazarus, der liegt da bei der Tür und verdirbt die ganze Laune. Sie liegen zu Tisch, essen die kostbaren Speisen, wie es so im Orient Brauch war, mit den Händen. Und wenn da zu viel Fett an den Händen klebte, dann nahm man ein Stück Brot, wischte sich die Hände ab, warf das Brot weg, dann waren die Hände wieder sauber, man konnte weiter essen. Ich weiß nicht, ob dieses Brot der Lazarus begehrte zu essen, ich weiß nicht, ob es ihm verwehrt war, aber es war nun mal so einer, der da gelegen hat. Kennst du die reichen Männer unserer Zeit? Ich meine jetzt nicht die Bill Gates und Elon Musks, manchen anderen, so die Halboligarchen, die glauben, dass sie was Besonderes sind, dass sie im Leben was erreicht haben. Man bewundert sie, man beneidet sie, man will so sein wie sie. Und wenn man einen strebsamen Christen fragt, ist das okay, reich zu sein?
Ja. Abraham, Isaac und Jakob waren reich, also dürfen wir reich sein. Alles gut.
Was sagt die Bibel zum Reichtum? Da war ein junger Mann, der war so begeistert von Jesus und sagt, Meister, ich will dir nachfolgen, wo du hingehst. Jesus sagt, ist okay? Ist okay, geh hin, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, komm, folge mir nach. Als er das hörte, Lukas 18, 23, als er das hörte, wurde er traurig. Denn er war sehr reich. Oder auch Matthäus 19, 24. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Oder auch 1. Timotheus 6, Vers 9, denn die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Oder 1. Timotheus 6, 10, denn Geldgier ist die Wurzel alles Übels, danach hat einige gelüstet und sie haben vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Jakobus, der schreibt in seinem Brief nicht direkt über die Reichen, aber über den Umgang mit den Reichen und sagt, stellt euch vor, in eure Versammlung kommt ein Mann mit einem goldenen Ring in herrlicher Kleidung und kommt auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und ihr sagt zu dem Reichen, komm, setz dich auf den vornehmen Platz. Und zu dem Armen, geh, komm, stell dich dahin oder setz dich zu meinen Füßen. Und dann fragt Jakobus, ist das in Ordnung, dass ihr so wertet? Er gibt keine Antwort auf diese Frage, aber die Antwort ist klar. Es ist nicht in Ordnung. So, nochmal, ist dann der Reiche wegen seines Reichtums in die Hölle gekommen? Wahrscheinlich nicht. Aber der Reichtum hat es begünstigt, dass er in die Hölle gekommen ist. Wahrscheinlich haben ihn alle aus der Hand gefressen und haben alle gesagt, oh, wie gut bist du, ah, du bist der Beste. Und er hat es am Ende selber geglaubt. Und sein Leben ist verdorben. Ist die Armut dann wirklich die Eintrittskarte für den Himmel? Kann man sagen, okay, der arme Lazarus, weil er arm ist, ist er in den Himmel gekommen? Die Sozialisten würden sagen, ja. Da seht ihr das, klarer Beleg, er war arm, ist in den Himmel gekommen. Die Armen sind die Guten, die Reichen sind die Bösen, die Kapitalisten müssten enteignet werden und dann ist alles gut. Die heutige Geschichte behandelt nicht Kapitalismus und Sozialismus und Reichtum und Armut, sondern das menschliche, verdorbene, verkehrte Denken gegenüber dem göttlichen, richtigen Denken. Und das ist hier der Mittelpunkt der Geschichte. Also Lazarus war krank, bedürftig, hilflos, gedemütigt, ausgeliefert. Die Hunde, die kamen und seine Wunden leckten, es war keine Desinfektion, es war keine Schmerzlinderung, es war ein Zeichen dafür, dass der Arme so tief gesunken ist, dass er sich nicht mal vor diesen für die Juden unreinen Tiere wehren konnte. Er konnte einfach schon gar nichts mehr. In der Gemeinde, wo ich zu Besuch war, kam ein junger Mann, der aufgrund seiner psychischen Erkrankung es über Monate nicht geschafft hat, sich zu waschen. Wisst ihr, wie er roch? Ich frage mich, ob ich einen Lazarus aushalten würde. Kennt ihr das, diesen Lazarus? Wenn Lazarus in Abrahams Schoß liegt und der reiche Mann in der Hölle schmort, ist für uns alles klar, alles auf seinem Platz, hat alles seine Ordnung. Nur wenn der Lazarus in unsere Gemeinde kommt, mit seinen Problemen, mit seinen Nöten, mit seinen Düften, können wir ihn aushalten? Ich befürchte, dass wir dann schon lange nicht mehr so tapfer sein werden. Wenn der Reiche mit seinem Ferrari bei seiner Villa vorfährt, dann sagt er, wow. Ja? Aber das ist nämlich der Unterschied. Und da sehen wir, wie weit wir von dem gesellschaftlichen Denken beeinflusst und vereinnahmt worden sind. Wie heißt wohl der reiche Mann? Wisst ihr, dieses Individuum wird lediglich über seinen Kontostand definiert. Nur sein Kontostand. Reicher Mann, Punkt. Nichts mehr. Im Gegensatz dazu hat Lazarus einen Namen. Einen Namen, der bedeutet, Gott hilft oder Gott hat geholfen. Kennt Gott deinen Namen? Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Der Name des Lazarus war bekannt und ist über Jahrtausende bekannt geblieben. Der Reichtum des reichen Mannes ist verpufft und er ist in der Hölle. Lohnt es sich, nach den Normen und den Vorstellungen der Gesellschaft zu leben? Nein. Eine prunkvolle Beerdigung, ist das nicht schön? Vor vielen Jahren Prinzessin Diana oder die wichtigen Politiker, die wichtigen Menschen dieser Zeit, boah, richtig prunkvoll, ist das nicht herrlich? Beim reichen Mann war es bestimmt genauso. Ich weiß, es steht hier nicht geschrieben, aber ich stelle es mir vor, dass er, bevor er dann den Löffel abgegeben hat, gesagt hat, wer die beste Rede auf meiner Beerdigung hält, der kriegt einen Bonus beim Verteilen meines Erbteils. Vielleicht. Und dann haben die Menschen zum Besten gegeben. Ich weiß es nicht. Lazarus starb auch. Wann? Wo? Vielleicht irgendwo in der Stadt, wurde in ein Armengrab gelegt, vielleicht irgendwo auf einer Mülldeponie, während er nach Essbaren suchte. Keine Ahnung. Aber er wurde in Abrahams Schoß getragen. Das zählt. Meine Oma hat erzählt, sie wurden aus der Ukraine, wo die deutschen Siedlungen waren, nach Kasachstan umgesiedelt. Im ersten Winter starb ihr Schwiegervater, mein Urgroßvater. Meine Onkel, der eine 10, der andere 12, gingen zum Dorfvorsteher, haben ihn gefragt, ja, was macht man jetzt? Opa ist gestorben. Für den Faschisten kein Platz auf dem Friedhof. Hinter den Stallungen gibt's einen großen Misthaufen, da ist die Erde nicht gefroren. Grabt ein Loch, verscharrt ihn da. Ehrfurcht, Würde, Andacht, Fehlanzeige. Diese zwei Jungs haben ihren Opa genommen, auf den Schlitten gelegt und unter einem Misthaufen beerdigt. Aber ich bin mir sicher, in Abrahams Schoß getragen. Eine prunkvolle Beerdigung sagt gar nichts aus. Abrahams Schoß in Verbindung mit dem himmlischen Vater zu leben. Auch in der heutigen Gesellschaft stellt sich die Frage der Beerdigung immer wieder klar. Viele Menschen sagen, mit dem Tod ist alles aus. Und dann soll auch wirklich alles aus sein. Ich hoffe, dass ich keinen auf die Füße trete jetzt mit meiner Aussage. Viele sagen, verbrennen. Und dann vielleicht Friedwald, die Urne versenken, vielleicht, oder noch besser, auf hoher See verteilen. Und dann ist wirklich alles aus. Ist es wirklich alles aus? Das Wort Gottes sagt, was der Mensch sät, wird er ernten. Und das Meer gab die Toten. Und die Hölle gab die Toten. Und alle werden auferstehen und vor dem weißen Thron, vor dem Gericht Gottes stehen. Hat dem reichen Mann eine wahrscheinlich prunkvolle Beerdigung was genutzt? Nein. Hat Lazarus die Nichtbeerdigung etwas geschadet? Nein. Aber unser Leben steht vor Gott und Gott kennt die Herzen. Ist die Hölle, wo der reiche Mann war und Abrahams Schoß die Endstation? Die Entrückung, das Preisgericht, die Hochzeit des Lammes, das Gericht vor dem großen weißen Thron sind alles noch Situationen, die bei uns in der Zukunft liegen. Aber Jesus zeigt ganz deutlich, dass schon in dieser Zeit nach dem Ableben der Menschen, Menschen in unterschiedlichen Bereichen leben. Die einen, die gottlos gelebt haben, werden gepeinigt. Die anderen werden getröstet. 1. Thessalonicher 4,15, denn das sage ich euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also die Christen, die mit Jesus gelebt haben, werden getröstet nach dem Tod, auch wenn es noch nicht das himmlische Jerusalem ist. Es ist noch nicht die Endstation, aber die herrliche Zukunft wartet auf uns. Ist diese Geschichte, dass der reiche Mann und der arme Lazarus einander erkannt haben, ein Beleg dafür, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden, dass wir uns im Himmel wiedererkennen werden und die gute Gemeinschaft miteinander genauso weiterpflegen werden? Ich glaube nicht. Es ist oft auf den Beerdigungen, auch besonders bei den Christen, dass man dann spricht, wir werden uns im Himmel wiedersehen. Ja, werden wir. Wir werden uns im Himmel auch wiedererkennen, aber wir werden einander nicht brauchen. Ich werde meine Frau im Himmel nicht mehr brauchen. Ich werde meine Kinder nicht mehr brauchen, weil wir so eingeschränkt, so engstirnig sind. Die Sadduzäer, die kamen zu Jesus und dachten, die ultimative Frage. Wir haben bei uns jemand, der hat eine Frau geheiratet, ist gestorben ohne Kinder. Sein Bruder hat die Frau genommen, ist gestorben ohne Kinder. Zack, 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 siebenmal. Und in der Ewigkeit, wessen Frau wird sie jetzt sein? Sie dachten, boah, jetzt haben wir ihn. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Allmacht Gottes. Wir werden sein wie die Engel. Wir werden einander kennen, wir werden einander sehen, aber wir werden in einem viel höheren Stand sein, wir werden sein wie die Engel. Und dann werden wir einander, so dieses familiäre, dieses enge, dieses auf Erden schöne, nicht mehr brauchen. Wir werden sein bei Gott. Wisst ihr, das Wesen des reichen Mannes schien irgendwie unverändert zu sein. Er empfindet es nicht als ungerecht, dass er da in der Hölle ist. Er beklagt sich nicht, er sagt, ich bin unschuldig, es ist unfair, dass ich hier gelandet bin. Es ist völlig in Ordnung, dass er da ist. Heute diskutiert man noch, gibt es einen Gott oder vielleicht doch nicht? Und wenn es einen Gott gibt, will er den Menschen wirklich alle Freuden am Leben nehmen? Erwartet Gott dann wirklich, dass man so streng gläubig ist und jeden Sonntag zur Kirche läuft und dann auch noch in der Woche zur Gebetsstunde? Und ist das dann wirklich so gemeint? Schließlich und endlich wird ein Zeitpunkt kommen, wo alle Diskussionen aufhören, wo alle alles diskutieren und lamentieren aufhört und jeder wird das gerechte Urteil empfangen, sowohl der reiche Mann als auch der arme Lazarus. Und das werden sich alle Knie beugen vor dem, der Herr ist. Der reiche Mann hat keine Anzeichen für Reue. Der Heilige Geist wirkt in den Herzen der Menschen die Sündenerkenntnis, das Bedürfnis nach Vergebung, das Verlangen nach einer Beziehung zu Gott. Wenn der Heilige Geist nicht mehr in den Herzen der Menschen wirkt, gibt's keine Reue mehr. Und dieser reiche Mann ist bereits in der Hölle. Und sag nicht, es ist völlig in Ordnung, er ist da. Wenn man sich vom göttlichen Einfluss entfernt, bleibt den Menschen nichts mehr übrig als das hoffnungslose Warten auf die ewige Verdammnis. Die Zeit, das Leben zu leben, die Vergebung zu erlangen, die Gotteskindschaft zu gewinnen, ist auf das Diesseits beschränkt. In der Ewigkeit gibt's keine Veränderung mehr. Der reiche Mann hat irgendwie ein Selbstverständnis davon, dass Lazarus ihm zu Diensten zu stehen hat. Wahrscheinlich hat es sich irgendwie in der DNA des Reichen verändert. Er meint, dass er immer noch zu kommandieren hat, auch wenn er nichts zu kommandieren hat. Er sagt, Vater Abraham, komm, Lazarus losschicken, Finger ins Wasser tauchen, ist nichts mehr. Da ist die Kluft. Wie groß ist wohl diese Kluft? Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo vieles so relativiert wird. Alles muss tolerant sein. Für alles muss man Verständnis haben. Wenn man jemand fragt, ist das gut? Na ja, kommt drauf an. Sag mal, ist das böse? Na ja, man muss es im Zusammenhang sehen. Aber irgendwo ist eine Kluft. Und irgendwo ist eine Grenze. Und irgendwo muss eine Distanzierung stattfinden. Und diese Kluft, von der Abraham hier spricht, scheint befremdlich zu sein für einen westlichen Bürger des 21. Jahrhunderts. So eine Eindeutigkeit geht nicht. Und Paulus sagt aber im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 14, zieht nicht unter fremden Joch mit den Ungläubigen. Distanziert euch. Oder Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht. Wandelt als Kinder des Lichtes. Es gibt eine Distanz, es gibt eine Kluft, es gibt einen Abstand. Diese Kluft, wie sieht die aus? Der eine wird gepeinigt, der andere wird getröstet. Ich möchte nicht auf die Pein eingehen. Ich weiß nicht, uns fehlt wahrscheinlich das Wissen, das Verständnis. Und deshalb gebraucht die Bibel einfach nur das Feuer, um die Intensität der Pein zu beschreiben. Aber wie sieht der Trost aus? Der Trost sieht wunderbar aus. Offenbarung 21, 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist der Trost, der auf uns wartet. Gott wird abwischen alle Tränen. Wann hast du das letzte Mal geweint? Vielleicht vor kurzem. Vielleicht wirst du noch ein paar Mal im Leben weinen. Und dort, er wird nicht einen Engel schicken mit einem Tempotaschentuch. Er wird kommen und die Tränen abwischen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und dann wird es kein Relativieren sein. Und dann wird die Kluft da sein. Das Böse wird weit weg sein. Und in der Herrlichkeit wird Herrlichkeit sein. Da wird das Lamm Gottes sein, das für uns gestorben ist, das unser Heiland ist. Die Kluft, die steht und hat Bestand. Und ich wünsche mir viel mehr Kluft in meinem Leben. Nicht die Menschen zu verurteilen, nicht sie zu verdammen, aber mein eigenes Leben in Frömmigkeit und Gottesfurcht vor ihm zu leben. Der reiche Mann hat noch einen Punkt der Wunschliste. Vater Abraham, abgesehen von den Tropfen Wasser am Finger, Vater Abraham, ich habe noch 5 Brüder. Wow! Der reiche Mann sorgt für Erweckung auf Erden. Endlich soll die Erweckung kommen. Unter Christen gibt es auch ab und an diese Einforderung, Aufforderung, Herausforderung, es soll in der Christenheit doch endlich anders werden. Und die sagen, es würden sich bestimmt mehr Menschen bekehren, wenn die Christen konsequenter wären. Es würden sich bestimmt mehr Menschen bekehren, wenn die Christen toleranter wären, wenn die Christen authentischer werden, wenn die Christen, die christliche Leiter geistlicher wären, wenn in der Gemeinde eine Willkommenskultur wäre. Und wisst ihr, die Liste, ihr kennt diese Liste, ja? Die kann unendlich lang sein. Wenn es doch. Und es wäre ja auch bestimmt etwas Gewaltiges, wenn viel, viel mehr Wunder passieren würden. Dann würden die Menschen, ne? Wenn Kranke gesund werden, dann endlich. Und Abraham sagt, ne? Sie haben Mose und die Propheten. So schlicht, Geschwister, so schlicht. Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham. Nein, Vater Abraham. Wenn einer von den Toten kommen würde, dann würden sie Buße tun. Und ich, können wir den reichen Mann verstehen? Ich kann ihn gut verstehen. Wenn ich mir nur vorstellen sollte, ein Toter würde auferstehen und mir irgendwas erzählen. Boah! Und Abraham sagt, nein, sie haben Mose und die Propheten. Und wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht auf jemand hören, der von den Toten aufersteht. Aber Abraham hat doch nicht recht. Der sagt, nein, Vater Abraham. Und dann lesen wir eine Geschichte in Johannes 11 und 12 von dem anderen Lazarus. Ihr kennt die Geschichte. Da ist der Freund Jesu ist gestorben. Erst war er krank, dann ist er gestorben. Jesus geht hin, ihn aufzuerwecken. Er weckt ihn aus den Toten auf. Er lebt. Und wo bleibt die Erweckung? Die Leute kamen in Scharen und liefen dahin. Die wollten diesen Lazarus sehen. Wo ist der? Ist der echt tot gewesen? Boah, ich in meinem Dorf, da werde ich das erzählen. Ich habe ihn selber gesehen. Wo bleibt die Erweckung? Sie haben Mose und die Propheten. Geschwister, das ist die Grundlage für unsere Evangelisation. Das ist die Grundlage unserer guten Nachricht. Mose und die Propheten, das Wort Gottes, das Evangelium. Und nicht gewaltige Ereignisse, die wir dann in großer Fantasie ausmalend weitergeben können. Das Ergebnis von dieser Begebenheit in Johannes 11 und 12, die Pharisäer beschließen, Jesus zu töten. Punkt. Das war's. Wir als Gemeinde arbeiten in einem Projekt mit, in Schweden Bibeln zu verteilen. Allein in diesem Jahr sind um die 200 Menschen in Schweden gewesen, sind von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung gegangen und überall ein Päckchen mit der schwedischen Bibel, mit einer Kinderbibel und evangelistischen Traktaten in Briefkasten gelegt. Ist das gut? Ja, es ist gut. Nur es ist nur ein Schritt. Vor 3 Wochen hat unser Jugendchor in Lemgo in der Stadt ein Programm gehabt, die haben gesungen, es gab Würstchen, es gab Zuckerwatte und eine Botschaft. War das gut? Ja, das war gut. Nur bei alledem ist die Botschaft des Evangeliums nicht zu verwässern. Wir können nicht aufgrund dessen, dass wir sagen, vielleicht, wenn wir unsere Maßstäbe etwas runterschrauben, wenn wir sagen, na ja, die Bibel, man kann ja nicht so konservativ sein, die Bibel ist fast ganz Gottes Wort. Dann werden die Menschen vielleicht zu uns kommen. Dann werden sie vielleicht mehr Interesse haben. Dann werden sie vielleicht sagen, oh, die sind tolerant und die sind weltoffen, da kann man hingehen. Gar nicht, liebe Geschwister, das ist das Wort Gottes vom Anfang bis zum Ende, Wort Gottes, und nur darauf dürfen und können wir uns stützen. Sie haben Mose und die Propheten. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass dieses Wort in deinem Leben Autorität hat. Nicht der Inhalt, der daraus kommt. Und nicht der Inhalt, der aus der Glotze kommt. Der Inhalt, der im Wort Gottes ist, dass er unser Leben prägt. Wir haben gerade noch vor der Predigt mit Wolf kurz gesprochen und festgestellt, es gelingt nicht immer das Gute, das wir wollen tun. Nein, es gelingt nicht immer. Aber es ist unser Bestreben. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir danach leben. Amen. Möchte jemand beten? Lasst uns stille werden.
Lieber Herr Jesus, dir für dein Wort, Herr.
Unser Heiland, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wir beten dich an und preisen dich für das Erlösungswerk, das du vollbracht hast. Danke, dass du für uns gestorben bist, dein Blut vergossen hast und die Versöhnung beim himmlischen Vater erreicht hast. Danke, dass wir in Zuversicht vor dir treten dürfen und dich anbeten und dir unseren Lob und Dank bringen. Danke auch für diese Gemeinschaft, die wir heute haben durften, um dein Wort. Bitte dich, Herr, hilf, dass dein Wort in unseren Herzen tiefe Wurzeln schlagen möge, dass dein Wort in unseren Herzen Frucht tragen möge, dass wir in unserem Leben dich anbeten, auf dich hören, dir dienen und dir gehorsam sind. Bitte dich, Herr, segne uns in der Nachfolge. Amen.